kann man nur bemerken, dass dieser Text geschrieben wurde zu der Zeit, als sogenannte Linguistik-Turn sich angekündigt hat. Das heißt, eine gewisse Verschiebung des Interesses vom Geist ja zur Sprache. Wenn sozusagen die Philosophie, die klassische Philosophie ja, seit Descartes bis zum Ende des 19. Jahrhunderts über das Körperliche und das Geistige, Seelische, Leibliche, Intellekt und Ding und so weiter gesprochen hat. Und so etwas wie Subjektivität, sei es sozusagen normale empirische Subjektivität, sei es transzendentale Subjektivität, sei es dialektische Geist, sie alle wurden als so einen geistigen Vorgang verstanden. Wir in einem anderen Zusammenhang, also im Seminar über das Leben, haben wir festgestellt, dass mit Nietzsche und vielen anderen Autoren am Ende des 19. Jahrhunderts Geist und Seele, Gott und so weiter erledigt wurden, im Sinne, dass so etwas wie ein rein innerer, nicht körperlicher, nicht lebendiger, transzendentale Vorgang als unmöglich anerkannt wurde, war es eine Illusion. Wenn es so ist, dann stellt sich die Frage, wo soll man das alles unterbringen, was in diesem Sinne gedacht, gemacht, geschrieben und so weiter worden war. Ja? Das war früher so etwas wie das geistige Reich, ja? noch hergespielt von Seelenreich, ja? von objektivem Geist, ja, dass sie in sich das alles aufnehmen. Wenn aber Geist in allen seinen Formationen, Ausprägungen und so weiter einfach verschwindet, ja, so wie ein Parfum ja irgendwann verschwindet und nicht mehr wahrnehmen will, dann fragt man sich nach der Flasche einfach und sozusagen die Flasche bleibt. Ja. Wenn der Geist sozusagen abgegeben ist, der Körper bleibt, die Leiche bleibt. Einfach. Also die Leiche des intellektuellen Lebens ist die Sprache einfach. Das ist diese Masse der Bücher und so weiter, dass die bestattet werden, noch bestattet sind in Bibliotheken, Museen und inzwischen im Internet. Und sozusagen die Wissenschaft, die für diese Art Leichen und für diese Art Leichenschau, für diese Art Umgang, sezierende Leiche, nicht wahr? Zuständig war Sprachphilosophie oder Sprachtheorie. Das heißt, sozusagen die Reste des Geistigen, das übrig gebliebene, körperliche, materielle, ja, die geistige Aktivität, wurde dann zugeschlagen der Sprachtheorie, der Linguistik im weitesten Sinne und alles, was damit zu tun hat. Das heißt, der Linguistik-Turn ist sozusagen mit der aufkommenden Vitalität, von der wir gesprochen haben, am Ende des 19. des Biologismus, am Ende des 19. Jahrhunderts, unmittelbar verbunden. Das wurde auch dann später von Derrida so schön reflektiert, sozusagen lebendige Sprache, tote Buchstabe. Ja. Tote Buchstabe ist genau das, wo sozusagen das Geistige untergebracht worden ist, das jetzt tot geworden ist. Ja. Eine Ansammlung der Leichen. Das ist eine Konstellation, in der frühere Schriften von Husserl, von der Wiener Schule, von Saussure und seinen Schülern und so weiter zum ersten Mal erscheinen, auch der russische Formalismus. Und dieser Text von Benjamin ist ein Teil davon, da kommt immer noch sozusagen das Geistige zum Vorschein. Ja? Immer wieder spricht man über das Geistige und das geistige Wesen. Ja? Das ist sozusagen ein Abschiedsbrief an den Geist. Ja? Weil danach kommt sowas nicht mehr auf. Und das ist sozusagen die letzte Schrift, ja, in der sowas, dieses Ungeheuer noch sozusagen auftaucht. Dann im Grunde nie wieder. Und von Anfang an wird sozusagen dieser Ungeheuer auftaucht nur deswegen auf, weil sozusagen Benjamin der Ort ganz genau beschreiben will, an dem diese sozusagen Transformation vom Geist zur Sprache stattfindet. Und wir können sozusagen diesen Ort in systematischer Hinsicht durch zwei Koordinaten markieren. Eine Koordinate ist das Verhältnis der Sprache zum Referenten und eine andere Koordinate das Verhältnis der Sprache zum Medium. Und beide werden angesprochen. Nun ist es halt so, dass wenn wir in der bürgerlichen, wie gesagt, Tradition, im bürgerlichen Verständnis von der Sprache sprechen, dann messen wir die Sprache daran, inwieweit die Sprache fähig ist, so etwas wie das Unaussprechliche oder das Nichtsprachliche auszusprechen. Ja? Man fragt sich, inwieweit ist unsere Sprache der Welt adäquat? Sind wir überhaupt imstande, das, was in der Welt passiert, adäquat in unserer Sprache wiederzugeben? Oder das, was in der Welt passiert, zu schwierig ist, zu kompliziert ist oder zu vielfältig oder zu mysteriös oder wie auch immer? Oder einfach schlicht und einfach unbekannt? Ja? Also vieles, was wir noch nicht wissen, ja? Das können wir in der Sprache nicht aussprechen, das können wir auch nicht mitteilen. Und darunter leiden wir. Ja, ich war darunter leiden wir. Wir haben das Gefühl, dass unsere Sprache defizitär ist und wir wollen diese Sprache so weit an die Welt bringen, wie es nur möglich ist. Implizit ist dabei ein Verhältnis der Wertung in Bezug auf das Verhältnis Sprache-Referent. Das heißt, das, worüber gesprochen wird, wird als sehr wertvoll angesehen. Es ist ungeheuer wichtig festzustellen, ob dieser Tisch objektiv gesehen weiß ist oder schwarz ist oder blau ist. Das ist eine Tatsache und diese Tatsache muss abgebildet werden in der Sprache, wenn die Sprache nicht fähig ist, diese Tatsache richtig abzubilden, aus einem oder anderen Grund, ist diese Sprache defizitär. Der zweite Punkt bezieht sich auf das, was wir das Innere nennen, ja? Weil wir haben auch innere Zustände, ja? Schmerz, Liebe, Verzweiflung, dies und jenes, also Zustände. Diese Zustände wollen wir auch sozusagen sprachlich zum Ausdruck bringen. Und das gelingt ja auch nicht, denken wir. Das gelingt auch nicht. Das gelingt auch nicht, weil wir auch nicht über die mächtige, vollkommene Sprache verfügen. Ja, meinen wir. Das ist das Unaussprechliche der Sprache, das andere, den Rest bleibt. Etwas, was in uns da ist, was wir aber nicht benennen können, weil unsere Sprache zu schwach ist. Wir leiden auch darunter. Das ist so. Das heißt, in einer oder anderen Hinsicht bewerten wir das Unaussprechliche, ja, höher als das, was sich zur Sprache, was zur Sprache bringt oder zur Sprache gebracht werden kann. In diesem Sinne auch, sagen wir so, die Tatsache, dass dieser Tisch weiß ist, ist relativ leicht zur Sprache zu bringen. So dieser Fakt scheint trivial zu sein. Ja, also wir verachten. Ja, wir verachten. Im Grunde die Tatsache, dass ich allein bin in der Welt und leider von niemandem verstanden und sozusagen von Gott verlassen, ist viel, viel schwieriger zur Sprache zu bringen. Deswegen denken wir, es ist eine Tatsache, die ist nicht so trivial. Sie ist viel, viel bedeutender, weil sie ist viel unaussprechlicher. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir insgesamt das Unaussprechliche und Unbeschreibliche insgesamt höher einschätzen als das die Sprache selbst, sondern impliziert alles, was wir sagen, hierarchisieren. Und zwar in der Weise hierarchisieren, dass alles, was sich zur Sprache bringt, als trivial angesehen wird, also auf die niedrige Stufe der Wertung. Und alles, was schwierig ist auszusprechen, scheint uns wichtig zu sein. Alle möglichen Wunder, psychologische Zustände, Ankunft zum Beispiel, der Außerirdische, ja, das ist schwer zu beschreiben. Die Leute kommen und sagen, das ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer zu beschreiben, also es muss etwas Wichtiger sein. Es muss etwas Höheres sein, es muss etwas Zentrales sein, wo die Sprache versagt, ja, als wenn man bloß diesen Tisch beschreibt. Ja, das ist nicht so wichtig. Gut. Das Ziel des Textes in dieser Hinsicht, ja, ist die Umkehrung dieser, schlicht und einfach Umkehrung dieser Hierarchisierung. Und zwar Umkehrung dieser Hierarchisierung insofern, dass Benjamin sagt, alles inklusive Dinge ist die Sprache. Ja, es gibt in der Welt nichts, was keine Sprache wäre. Ja. Es ist nicht so, dass zum Beispiel dieser Tisch ist unaussprechlich oder muss beschrieben werden von der Sprache. Dieser Tisch zu beschreiben bedeutet, im Geschwätz zu versinken. Ja, nicht wahr? Warum? Weil dieser Tisch zeigt sich selbst. Ja, das ist der phänomenologische Ansatz. Ja, dieser Tisch sagt immer schon, was er ist. Ja? Er sagt, ich bin weiß, ich habe vier Beine, das und jenes, aber er sagt nicht, ich bin allein in der Welt und von Gott verlassen. Obwohl es die Tatsache ist, ja? Dass er genauso wie ich allein bin in der Welt, von Gott verlassen, von niemandem verstanden oder beachtet. Ja? Und dann auch den Müllkippe entsorgt. Ja? So wie auch die Menschen, Menschen es geht. Ja? Und so, weiter. So ist es an dem Tisch. Ja? Der Tisch aber sagt das nicht. Warum? Weil der Tisch weniger in der Sprache ist als ich. Er kann weniger mitteilen. Es ist aber sein Problem, nicht mein Problem. Ja? Das ist die zentrale Aussage von Benjamin. Die Dinge, wenn sie unaussprechlich sind, sind unaussprechlich, weil sie nicht sprechen. Und die Tatsache, dass sie nicht sprechen, das macht sie unaussprechlich. Aber das ist ihr Defizit, das ist ihr Problem und sie leidet unter diesem Problem. Und sie leidet unter diesem Problem mehr, als wir unter diesem Problem leiden. Ja? Hier übernimmt sicherlich Benjamin die biblische Tradition und vor allem apostolische Tradition, so Paulus nicht wahrschriften, wo er schreibt, dass die stumme Kreatur leidet unter ihrer Stummheit, ja, unter der Tatsache, dass sie kein Logos besitzt. Das heißt, in meinem Bezug zum Tisch ist das so, dass ich nicht leiden soll, dass ich den Tisch nicht vollständig beschreiben kann. Ja? Der Tisch muss darunter leiden und leidet de facto in der Tat. Ich bin viel glücklicher, weil ich alles, was in mir steckt, oder das meiste, aber im Grunde alles, mitteilen kann. Ich kann sogar mitteilen, dass meine Gefühle unbeschreiblich sind. Ja. Das kann zum Beispiel der Tisch nicht tun. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich empfinde oder erfahre etwas Unaussprechliches oder Unbeschreibliches, es ist genug gesagt. Ja. Jeder versteht sofort, was ich eigentlich meine. Der Tisch kann das aber nicht sagen. Ja. Und deswegen leidet er darunter, ist tatsächlich unaussprechbar, weil nicht sprachfähig. Das ist der Punkt. Das heißt, jedem wird unterstellt, er sagt etwas. Ja? Er sagt etwas durch die reine Existenz, durch die reine Präsenz. Weil die Präsenz selbst ist eine Aussage. Ja? Das ist sozusagen die Grundüberzeugung, aus der hinaus dieser Text geschrieben ist. Das heißt, wenn ich meine Präsenz in der Welt ankündige, ja, einfach, bedeutet das schon, dass ich bin ein Satz, ja, nicht wahr? Und in der Tat, wenn wir einen Menschen ansehen, ja, nicht wahr? Wie sein Gesicht aussieht, wie er frisiert ist, wie er gekleidet ist, wie er sich bewegt, was für eine Figur er macht, dann ist es schon eine Aussage, ja? Dann brauchen wir nicht von diesen Menschen in der Regel noch viel zu hören. Ja? Wir haben schon sozusagen einen gewissen Eindruck schon gewonnen. Und dieser Eindruck ist nicht nur meistens, sondern immer auch richtig. Das heißt, sozusagen die Sprache wird auch hier gesehen als so etwas wie eine körperliche Manifestation. Ja? Also das ist auch impliziter Biologismus ist im Grunde mitinhalten, ja, in diesem Sprachverständnis. Das heißt, die Präsenz des Körpers in der Welt, ja, in der Wahrnehmerwelt, diese Präsenz selbst inklusive aller Lauten, ja, man sagt über Sprache, das sind die Lauten, ja, inklusive aller Lauten, die dieser Körper vor sich gibt, ja, sei es so etwas wie die menschliche Rede, sei es so etwas wie, wie Lauten, die die Tiere produzieren oder was auch immer. Alle diese Lauten, alle diese Noises, ja, sozusagen, ja, die wir in der Welt produzieren, die sind genauso ein Teil unseres Körpers. Merkmale unserer Präsenz in der Welt, Merkmale unserer Existenz, wie jeder andere. In diesem Sinne sagen wir, die Welt ist die Sprache, jeder Körper ist ein Satz oder eine Aussage. Und jetzt fragen wir uns, welche Sprache richtig funktioniert und welche nicht so gut. Ja? Davon ausgehend, dass die Sprache, die absolut gut funktioniert, auch eine ideale Sprache ist, oder paradiesische Sprache, göttliche Sprache, das heißt eine Sprache, die sozusagen total ist. Ja? Eine Sprache, die alles ausspricht. Diese Sprache ist ja sozusagen ein göttliches Ideal. Alle anderen Sprachen sind so weit so gut, wie nahe sie an diese göttliche Sprache kommen. Und dann kann man sagen, der Tisch kommt nicht weit, ja, der Stein kommt nicht weit, der Hund kommt ja, näher, ja, die Katze vielleicht auch, ja, der Mensch ziemlich nah, ja, aber auch nicht so ganz. Ja. Weil der Mensch auch irgendwann spürt, dass er stumm ist. Ja. Und er spürt, dass er stumm ist, dort wo er eine Übersetzung braucht. Ja? Wo er konfrontiert wird mit der Tatsache, dass seine Sprache nicht allgemein verständlich ist. Diese sozusagen Diagnose der Notwendigkeit der Übersetzung als Zeichen einer grundsätzlichen ontologischen Stummheit, die ist parallel zu lesen, parallel zu Wittgenstein. Ja? Der sagt, jede Sprache, die ich spreche, ist nur meine Sprache. Ich bin Bewohner meiner Sprache. Ja, ich bin Bewohner meiner Sprache. Und ich bin durch diese Sprache abgeschlossen, im Grunde von jeder anderen Möglichkeit, in der Welt zu sein. Und sozusagen mein Verhältnis zu dieser Sprache ist stumm. Das heißt, diese Grenzen der Sprache, diese Grenze der Sprache, die mich abgrenzen und eingrenzen in der Welt, sind stumm. Das ist Dimension der Stummheit in meiner Sprache selbst. Und diese Dimension der Stummheit zu reflektieren, ist wiederum unmöglich, weil jede Reflexion auch stumm sein sollte. Ja? Und nur stumm sein könnte. Ich kann sozusagen diese Grenze spüren, aber ich kann sie nicht aussprechen. Denn wäre es möglich für mich aussprechen, diese Grenzen, könnte ich diese Grenzen auch transzendieren, dann haben sie keine Grenzen. Das bedeutet, dass ich diese Grenzen nur in einer Form sich manifestieren, in Form des Leidens. Ja? Ich leide darunter, dass ich partiell stumm bin, aber das Einzige, was ich tun kann, ich kann darüber weinen, sozusagen. Ja? Das ist genauso, also zum Teil bin ich wie Gott, kann alles sagen oder viel sagen. Zum Teil bin ich wie ein Tisch. Ich bin zwar näher zu Gott als Tisch, aber ich bin vom Tisch nicht sehr weit entfernt oder weniger entfernt, als man glaubt, weil ich auch eine Form habe. Ich habe eine Form, die ich nicht transzendieren kann, und diese Form, die ich habe, die meine Welt hat, das ist die Sprache selbst. Ja? In der Dimension, in der sie unübersetzbar ist. Unübersetzbar ist, bedeutet, dass sie stumm ist. Das heißt, auf einer gewissen Ebene ist die Sprache selbst stumm. Etwas, was Heidegger dann nach dem Krieg, Zweiten Weltkrieg eingehend thematisiert, wo er diese Figur der Mensch als Bewohner der Sprache wiederholt, etwas anders interpretiert, aber auf der anderen Seite ständig ja nicht wahr über das Stumme, ja, die stumme Dimension der Sprache praktisch spricht in einer paradoxalen Art und Weise, die Wittgenstein versucht zu verbieten, aber Heidegger versucht zu entfalten, sozusagen eine Sprache jenseits der Sprache, ein Denken jenseits der Philosophie, eine Reflexion jenseits der Metaphysik und so weiter. Als Destruktion der Metaphysik, als Dekonstruktion der Philosophie. Das ist die. Okay, das ist sozusagen das Verhältnis zur Sprache in Bezug auf den Referenten, ist geklärt. Jetzt, um sozusagen nicht in das 19. Jahrhundert zu gehen, sondern das 20. Jahrhundert zu gehen. Medium is a message. Ja. Also, wenn ich etwas sage, dann sage ich zweierlei. Das ist die Feststellung, dass Benjamin schon in diesem Text war. Das ist eine Feststellung. Mallarmé gemacht hat. Im Grunde, wir kennen die Genealogie eigentlich des maklerischen Textes. Es kommt von Mallarmé zu Thomas Tans Eliot und von Thomas Tans Eliot zu ihm. Ja. Das heißt, es kommt aus dem Bereich und von Grinberg, von seinem Text über den Kubismus. Das, die beiden Texte zitiert. McLuhan sehr kursorisch, bevor er diesen Satz macht. Übrigens in Bezug auf die Grimmsche Theorie des Kubismus. Man vergisst ja oft, ja, man denkt, das ist so Fernsehen und so weiter, oder Werbegrafiker. Man vergisst, dass ursprünglich der Satz auftaucht im Kontext der Diskussion über Tom Stansel und Kubismus, das heißt Heimerlernismus. Ja. Okay, Benjamin ist in diesem Heimerlernismus drin. Er kennt Mallarmé und diese ganze Geschichte sehr gut. Ja. Er weiß also deswegen, dass man immer zwei Sachen aussagt, wenn man etwas aussagt. Zunächst einmal das, was man sagt, und dann auch, man lässt die Sprache auch sich selbst manifestieren. Ja, nicht wahr? Das heißt, so wie der Tisch auf der einen Seite hier steht, ist eine Präsenz in der Welt und in diesem Sinne etwas aussagt von sich aus, was unabhängig ist von all dem, was wir über den Tisch sagen. Was wir über den Tisch sagen, ist Geschwätz über den Tisch. Ja? Was der Tisch sagt etwas, indem er sich zeigt. Ja? So ist auch die Sprache. Wenn ich etwas spreche und wenn ich etwas sage, zunächst einmal ist es ein Geschwätz. Ja? Das heißt, ich benutze oder vielmehr missbrauche die Sprache, um so etwas zu tun, wie meine Gedanken zu transportieren, die im Grunde niemanden interessieren. Das muss man nicht ernst nehmen, das ist ein Teil der Kommunikation, aber da sind wir nicht überbewertet. Was relevant ist, ist die Tatsache, dass ich sozusagen die Sprache selbst abrufe. Ja? Ich manifestiere ein Stück Sprache. Und indem ich ein Stück Sprache manifestiere, manifestiere ich die Sprache selbst, die durch mich beginnt zu sprechen, weil der Zuhörer, der mich wahrnimmt, nicht nur sich darauf konzentrieren kann, was ich sagen will, sondern sozusagen, indem ich die Sprache aktiviere, beginnt er selbst zu sprechen, beginnt er alle möglichen Aszonen abzurufen, beginnt er sozusagen, er ist mit der Sprache als solche konfrontiert. Ja? Und das ist etwas viel, viel Bedeutendes, ist viel mehr, als ich durch die Sprache sagen kann. Ja? Das heißt, die Sprache als Ereignis in der Welt ist auch so etwas wie ein Tisch. Diese Dimension, die Sprache als Ereignis in der Welt, ist die Medialität. Das heißt, die Sprache kann gesehen werden in ihrem Verhältnis zu dem, worauf sie sich bezieht. Dann ist es Referenzialität, das ist sozusagen eine Achse, ja, nicht wahr, auf der wir die Sprache platzieren können. Und Diagnostizierung. Und die andere Achse ist Medialität, das heißt die Sprache als Körper, als Sprachkörper, als Ereignis in der Zeit, als Ereignis im Raum, das heißt als ein Phänomen, das sich selbst manifestiert in erster Linie. Das ist die Medialität der Sprache. Die Frage ist jetzt, wie soll man diese Medialität der Sprache diagnostizieren? Und da muss man gleich sagen, dass Benjamin kein pluralistisches Verständnis von der Sprache hat. Er ist kein McLuhan, in dem Sinne, dass er nicht denkt, dass das Medium Message ist. Er denkt das aus systematischen Gründen übrigens. Denn wenn das Medium Message ist, dann muss auch vorausgesetzt werden, eine Sprache, in der diese Message als Message funktioniert. Das heißt, es muss so etwas wie eine transzendente Sprache vorausgesetzt werden. Das ist etwas, was wenig verstanden wird, wenn man McLuhan ist. Ja? Wenn Medium Message ist, dann fragt man sich, Message, aber in welcher Sprache? Und wenn es eine solche gibt, ist diese Sprache wiederum Message oder auch immer noch Medium. Und wenn es ein Message ist, dann muss es noch eine Sprache sein, in der diese Sprache Message ist. Und so geht es weiter und weiter. Und so bekommen wir eine Reihe von den Metasprachen. Und das ist für McLuhan eigentlich kein Problem. Er verbirgt das, aber ist ein gläubiger Katholik. Und er hat dieses Buch geschrieben, als er war auf dem episkopal bezahlten Lehrstuhl für die katholische Theologie an der Universität Toronto. Ja, das heißt, für ihn war eine Hierarchie der Metasprachen zu denken gar kein Problem. Ja. Er war aristotelisch genug, um keine Probleme damit zu haben. Nur er hat es nicht geschrieben. Ja. Okay. Wenn man aber diese metaphysische, neokatholische Voraussetzung fallen lässt, dann kann man nicht verteidigen die Aussage Medium und Message. Dann kommt man im Grunde zu dem Schluss oder muss zu dem Schluss kommen, zu dem Benjamin kommt, wo er sagt, dass das Medium, Sprache als Medium, eben keine Mitteilung ist. Ja, das ist seine Hauptthese. Seine Hauptthese besteht darin, dass die Sprache selbst ist reine Mitteilbarkeit. Eine Mitteilbarkeit ist aber unmittelbar. Das heißt auch keine Mitteilung und wiederum kein Medium. Das heißt, das Medium ist für uns ein schlichtes Ereignis oder ein schlichter Gegenstand. Ja? Die Sprache selbst ist, nie, ist sozusagen stumm. Das ist das, was auch zu ungefähr gleichen Zeit auch Wittgenstein sagt. Das heißt, sie erscheint als reines Ereignis, als etwas, was nur die Mitteilbarkeit als solche manifestiert. Aber an sich keinen Sinn mehr hat und nichts mehr mitteilt. Also eben halt kein Message. Diese Sprache, die auf der einen Seite absolut unmittelbar ist, das heißt nur Mitteilbarkeit als solche, und auf der anderen Seite die Möglichkeit jede Mitteilung voraussetzt und schafft, diese Sprache ist Idealfall, wie gesagt, die göttliche Sprache. Die Ebene erreichen wir aber nicht. Das heißt, unsere Sprachen in der Tat sind gewissermaßen Mitteilungen. Das zeigt aber nur, dass sie im Grunde stumm sind und defizitär. Und es ist nicht von ungefähr, dass Benjamin die Kunst als eine besonders defizitäre Sprache, als ein Beispiel besonders niedrigstehende defizitäre Sprache anzeigt, sagen wir so. Daher wird seine Wende zum Ästhetischen, über das wir gesprochen haben, relativ eindeutig erklärbar. Er wollte sozusagen, er war interessiert immer für das Defizitäre. Das Gelungene war für ihn grundsätzlich nicht interessant. Ja. Das schreibt er von Anfang an. Für ihn war nur das Defizitäre interessant und was das Defizit eigentlich ausmacht. Ja. Okay. Deswegen beginnt er sich für die Kunst zu interessieren, weil er Kunst als die niedrigste, das defizitärste Sprache sozusagen diagnostiziert im medialen Sinne. Warum? Die Antwort liegt auf der Hand. Weil die Kunst hat etwas Unaussprechliches, weil Mehrdeutiges. Ja? Ich sehe zum Beispiel ein Bild oder ich lese einen Roman, ich lese ein Gedicht und dann ich sage, der Dichter wollte sagen, dass der Tisch ist weiß oder so. Ja. Oder ich weiß nicht, er wollte sagen, dass der Kampf des Proletariats für seine Befreiung immer weitergeht. Ja. Oder was auch immer. Der Die ganze deutsche Öffentlichkeit rebelliert und das ganze Feuilleton schreibt, sowas kann man nicht sagen, das ist simplifizierend, das ist barbarisch. Im Grunde sagt Gedicht das nicht, weil im Grunde sagt Gedicht gar nichts. Ja. Benjamin sagt, ja, stimmt, ja. Aber das bedeutet, dass das Gedicht wie ein Tisch ist oder wie ein Hund. Ja. Der Hund bellt zwar, aber sagt nichts. Ja. Das ist sozusagen, man sagt von dem Hund, er kann alles verstehen, aber nichts sagen. Ja. Das ist genauso, ist der Dichter. Ja. Er versteht irgendwie alles. Ja. Das ist alles drin. Proletariat und so. Aber das sagt letztendlich nichts aus. Ja. In diesem Sinne, diese Mehrdeutigkeit, diese Stummheit der Kunst, dass die Kunstdinge Dinge sind. Ja. Die Kunst hat etwas dienhaftig, eine gewisse Dienhaftigkeit, ja, eine gewisse Gegenständigkeit. Das Gedicht, geschrieben in künstlerischer Absicht, ist ein stummes Ding. Deswegen kann das Gedicht interpretiert werden auf tausende Art und Weise oder unähnliche Art und Weise. Über das Gedicht kann geschwätzt werden, ja, man kann darüber Literaturzeile schreiben oder was auch immer, oder Kunstkritik schreiben. Das sind alle untrügliche Zeichen dafür, dass die Kunst eigentlich keine Sprache ist. Ja. Oder wenn schon, dann auf der niedrigsten Stufe der Mitteilbarkeit. Auf der höchsten Stufe der Mitteilbarkeit befindet sich die Offenbarung. Ja? Das heißt etwas, wovon man nichts anderes sagen kann, dass das es wahr ist. Und wenn man beginnt, die Offenbarung zu interpretieren, bedeutet das nichts anderes, dass man die Bibel als Kunst versteht, was man eigentlich nicht tun soll. Das heißt, was Benjamin eigentlich jetzt macht, er baut eine Hierarchie auf. Er baut eine andere Hierarchie auf, zum Teil umgekehrte, zum Teil anders strukturierte. Und diese Hierarchie ist nicht aufgebaut auf der Ebene der Referenzialität. Das heißt, es ist nicht so, dass die Sprache, die referenziell präziser ist, auch die bessere Sprache, sondern sozusagen die Achse, auf der die Hierarchie aufgebaut wird, ist die mediale Achse. Und die Sprache ist höher, wenn der Grad der Mitteilbarkeit, das heißt die Medialität, ist höher. Und wenn sozusagen der Grad der Mitteilbarkeit niedriger ist, dann wird diese Sprache auch auf dieser Achse niedriger angesetzt. Ja, so haben wir eine andere Hierarchie. Es ist nur wichtig, dass es eine Hierarchie ist. Ja. Und besteht auch. Ja, besteht auch. Ohne dieses Bestehen kann man seine weiteren Schriften über Verlust der Aura und so weiter auch nicht verstehen. Ja? Aber das sind alle Wörter in dem Text. Ja? Und man muss auch sehen, wo diese Wertung herkommt. Ja? Diese Wertung kommt ja her von der Vorstellung, dass die Medialität verschiedener Sprachen nicht gleichwertig ist. Es gibt Sprachen mit der höheren Medialität und es gibt Sprachen mit der niedrigen Medialität. Und sie sind nicht gleichwertig, es gibt keinen Pluralismus der Sprachen, ja? Sondern die können hierarchisiert und müssen hierarchisiert werden. Und auf diese Achse. Ja? Das sind zwei systematische Fragestellungen, ja, die ich ja formulieren wollte, um die Position von Benjamin zu präzisieren und in diesem Feld zu situieren. Wir haben jetzt genug Zeit, nämlich 40 Minuten, für die Diskussion. Und so schlage ich vor, dass wir diese führen. Also wenn jemand irgendwelche Fragen oder Reaktionen hat.